Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf NuWiso. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute auch wirklich zu einem schwierigen Thema. Sage ich euch ganz ehrlich, es ist schwierig in mehreren Dimensionen. Es ist für mich selber auch ein Thema, an dem ich lange schon arbeite und was Schwieriges rüberzubringen. Warum, werdet ihr dann im Laufe des Themas gleich feststellen. Es ist einfach, wir leben in einer Zeit, die sehr hysterisch ist. Und für dieses Thema brauchen wir aber eine gewisse Klarheit, eine gewisse Herzverbundenheit auch, um uns diesem Thema zu nähern und nicht da in diese Hysterie abzudriften. Ne? Und es ist wirklich, es ist schwierig, war für mich ein schwieriger Prozess auch dort, zu dem zu kommen, was ich euch heute sage. Aber das Schöne daran ist, und das kann ich euch jetzt auch schon vorausschicken, wenn wir das wirklich durchdringen, dieses Thema, am Ende wartet Heilung. Da wartet eine Perspektive auf Heilung und das ist für mich das Wichtigste daran. Und das ist auch, warum ich für mich selber auch den Mut gefunden habe, sage ich euch ganz ehrlich, über diese Dinge offen zu sprechen, weil es ist schwierig. Es ist schon allein deswegen schwierig, weil es ein Thema ist, was ganz eng zu tun hat mit dem Judentum, mit jüdischer Religion. Und weil man dort dann auch ganz in dieses Feld von Tretminen gerät. Und heute, das ist, muss man ganz vorsichtig sein, was man sagt. Aber es ist ein Thema, was wichtig ist, sind wichtige Informationen und ich denke halt, wenn wir uns dem Thema frei nähern, dann können wir auch mutig genug sein, solche Sachen anzuschauen und müssen da nicht die Sorge haben, ah, sage ich irgendwas Falsches. Denn eins kann ich euch sowieso sagen, ich ziehe ja keine Show ab. Also mein Herz, da ist nichts drin, was jetzt irgendwie Hass auf andere hat oder in irgendeine Hetze geht, sondern mein Weg, meine Herangehensweise ist Heilung. Die Dinge anschauen, die schief laufen und dann gucken, können wir die Dinge verbessern. Und da bin ich zutiefst überzeugt davon als Mensch. Ich glaube an den Menschen und denke, dass wir Dinge auch zu einer Heilung bekommen können. Ja. Jetzt also zum Thema, um was geht es hier heute? Das Thema sind im Grunde genommen die Sabbatäer und die Frankisten. Das sagt den meisten Leuten sehr wenig und deswegen ist es so wichtig, weil ich halte es für einen ganz, ganz wichtigen Abschnitt in Weltgeschichte, in jüdischer Geschichte, um zu verstehen auch, was heute so zum Teil läuft. Und diese beiden Gruppen, die ich genannt habe, Sabbatäer und Frankisten, sind im Grunde auch nur so ein Überbegriff. Es gibt mehrere kleine Gruppen, die sich dann wieder abgespalten haben. Und das sind im Grunde messianische Gruppen. Und wir starten mal unsere kleine Reise hier heute im 17. Jahrhundert. Das ist die Zeit, wo ein gewisser Sabbatai Zevi, sondern mit Sicherheit der bedeutendste religiöse Mensch aus der jüdischen Kultur war. Hier habe ich mal ein Bild von ihm hier, Sabbatai Zevi. Und nach dem ist die Bewegung der Sabbatäer genannt. Ja. Sabbatai Zevi, das ist ein Jude, der ist in der Türkei, damals noch Osmanisches Reich, aufgewachsen. Und in dieser Zeit, im 17. Jahrhundert, ist auf einmal diese alte messianische Idee, und wir haben da schon drüber gesprochen auch, über diese messianischen Bewegungen, wenn ihr euch erinnert, zur Zeit der Kriege Römer gegen Juden und so weiter. Das ist ein altes Thema, aber es ist über viele Jahrhunderte, hat es dann eher wieder ein bisschen mehr geruht. Und dann im 17. Jahrhundert ist das Thema auf einmal wieder ganz stark geworden. Es ist eine messianische Zeit gewesen. Ja. Und Sabbatai Zevi war ein Mann, der hat sich an einer Stelle dann zum Messias erklärt. Er hat gesagt, er ist der Messias der Juden. Und dementsprechend hat das große Auswirkungen gehabt. Es ist interessant, wann er das gemacht hat. Das kann ich euch genau sagen, weil das Datum ist auch schon interessant. Das war am 18.06.1666. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Kabbalist und Gematriker, aber ich meine, dort können wir ganz schnell sehen, dass du mit diesen Zahlen überall halt auf diese 6 kommst. 18 ist 3 mal 6, 18.06. und dann 16, 66. Also da steckt es auch schon drin, dieses Messianische, diese Besonderheit im Datum. Und tatsächlich war es so, dieses messianische Fieber, das hat keineswegs nur die Juden erfasst, sondern auch viele viele Christen auch. Es war so eine messianische Zeit. Das ist ganz schön drunter und drüber gegangen. Und dieser Sabbatai Zevi hat sich zum Messias erklärt. Und er hatte dann unglaublich viele Anhänger bekommen. Zu seinen Hochzeiten gab es 1 Million Sabbatäer. Eine Million. Das ist zur damaligen Zeit, 17. Sohn, das ist ganz schön viel. Ich bin mir nicht sicher, ob man da so absolute Zahlen hat, wie groß die jüdische Bevölkerung damals war. Aber eine Million Anhänger ist schon sehr, sehr viel. Und wahrscheinlich zählt man da auch nur die männlichen Anhänger, deren Familien, die wurden ja gar nicht mitgezählt. Und so. Das gehört auch dazu. Also, was ich damit sagen will, es ist eine wahrscheinlich die größte messianische Bewegung, die es in der Geschichte des Judentums gab. Vielleicht seit den Zeiten, wo wir letztens mal drüber gesprochen haben, hier den jüdisch-römischen Krieg. Und das war im 17. Jahrhundert. Und das aus dem, was Sabbatai Zevi angestoßen hat, ist unglaublich viel hat sich dort rausentwickelt. Ja. Zunächst mal muss man sagen, dass die Juden selber keineswegs sich dort einig waren, was den Sabbatai Zevi angeht. Man kann hier, glaube ich, den Begriff Sekte benutzen. Sekte ist immer ein schwieriges Wort, aber Sekte hat ja zu tun so wie Sektion, ein Teil. Es ist tatsächlich eine Art Abspaltung. Es ist aus dem Judentum herausgewachsen, aber diese Bewegung von Sabbatai Zevi und dann von den Jakob Frank, auf den wir noch zu sprechen kommen, das sind im Grunde genommen Abspaltungen des Judentums. Das sind im Grunde neue Religionen, die dort entstehen. Und die traditionellen Schriftgelehrten und Rabbis im Judentum, diese Ansicht dann da eben in dieser Zeit vor der gleichen Frage wie in der Zeit von Christus und so weiter, wo es auch ganz viele messianische Bewegungen gab und wieder Leute, die als Messias gefeiert wurden. Akzeptieren wir das oder nicht? Ist das ein Messias oder nicht? Und es waren tatsächlich so, zu einer Zeit ist dann Sabbatai Zevi auch nach Jerusalem gegangen, was damals immer noch so das geistige Zentrum war, oder da waren vielleicht die wichtigsten jüdischen Gelehrten. Und er hat die sozusagen, ist dorthin gekommen mit ein paar von seinen Anhängern, um von denen sozusagen die Legitimation zu bekommen. Okay, das ist der Messias. Aber die traditionellen Rabbis, die hatten Angst vor dem. Von dieser kraftvollen Bewegung, das war auch eine extrem leidenschaftliche Bewegung. Wisst ihr, wenn wir von diesen messianischen Bewegungen sprechen, das ist nicht so eine stille Religiosität, sondern das ist, ey, boah, das geht mit viel Emotionen, da passieren Dinge. Und tatsächlich in dieser Zeit, 1666, war eben auch in der christlichen Welt, gab es auch Bewegungen, wo man gedacht hat, die Welt geht unter und dann kommt der Christus zurück, was im Grunde an dieselbe Idee ist. Wir haben auch schon drüber gesprochen, Christentum und Judentum, wo sie sich ähnlich sind. Christus und Messias sind die gleichen Worte, es ist nur eine Sprache. Christus ist griechisch, Messias ist hebräisch, aber es ist das Gleiche, diese Erlösungsgeschichte. Und die hat damals ganz viele Leute ergriffen und da gab es auch Leute, die haben wirklich gemeint, jetzt kommt der Messias, ist das die Endzeit. Die haben das nicht nur so geglaubt, irgendwie, was man vielleicht mal, wenn man in Gottesdienst geht, dann glaubt man es und danach schaltet man wieder auf den Alltag um, sondern die haben ihr Leben danach ausgerichtet, nach diesem Sabbatai Zevi. Da gab es Leute, die haben von ihren Dächern die Häuser abgerissen, weil in diesem Jahr 1666, um den Messias zu empfangen. Da gab es andere, die haben sich dann in alle möglichen Arten der Selbstkasteiung und Selbstbestrafung gegeben, um irgendeine Reinigung zu finden, dass wenn der Messias kommt. Da gab es Leute, die haben sich bis zum Hals in die Erde eingegraben und so weiter. Ja. Also es war wirklich, man kann schon was sagen, so fast ein bisschen so eine verrückte Zeit. Ja. Und es hatte auch damit zu tun, nicht nur an diesem christlichen Datum, also 1666, wo schon diese Triple-Sex drinsteckt, sondern was ich gehört habe, da bin ich jetzt auch kein Experte drin, dass es wohl auch im jüdischen Kalender auch so im selben Jahr auch so ein Datum gab, was halt eine gewisse Relevanz hatte. Ja. Und so ist das Ding richtig groß geworden. Ja. Aber eben die traditionellen Rabbis und Vertreter der diversen jüdischen Gruppen, Schulen, die es da gab, die in ganz Europa, also Diaspora, zerstreut waren, das war überall war das die Frage, wie geht man mit diesen Messianisten um? Und der Mann hat eben ein großes Charisma gehabt und viele Leute sind ihm gefolgt. Aber es gab eben auch genauso viele und wahrscheinlich sogar mehr, die haben das abgelehnt. Ja, und gerade die Rabbis haben gesagt, hey, damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist Häresie, das ist nicht wirklich der Messias und das ist nicht unsere Religion, was da jetzt gerade passiert und haben das abgelehnt. Ja. Und das hat dafür gesorgt, hier Sabbatai Zevi war schwer enttäuscht, als er dort in Jerusalem war. Weil man muss auch sagen, der Typ hat wahrscheinlich selber geglaubt, er ist der Messias. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendein Scharlatan war, der alle nur um den Finger gewickelt hat. Weiß ich nicht, ich war auch nicht dabei. Aber er selber ist ja auch berufen worden. Da gab es dann schon auch jüdische Mystiker, die dann aus welchen Gründen auch immer dann erkannt haben, das ist der neue Messias. Und Ja, er war eben sehr, sehr enttäuscht, als dann hier die alten Pharisäer oder Schriftgelehrten, Rabbis, Machtstrukturen da nicht Platz gemacht haben und gesagt haben, ja, hier ist der Messias, okay, da haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Folgen wir jetzt dem hier. Und so kam es im Grunde zu etwas, ich denke, man kann es sogar benutzen, diesen Begriff, zu einem Schisma. Also zu einer Spaltung innerhalb des Judentums. Und Sabbatai Zevi und seine Leute, die sind dort enttäuscht von Jerusalem abgegangen. Und dann war die Frage groß, wie geht es jetzt weiter? Ich habe euch ja gesagt, der kommt eigentlich aus dem Osmanischen Reich. Und es war dann so, dass diese ganze messianische Bewegung und diese Energie, die da drin steckt, auch dieser Furor, so dieses fast schon dieses Verrückte, also dieses, dass die Leute da bereit sind, alles zu geben dafür. Das war natürlich nicht nur jetzt den alten Priesternstrukturen, sage ich jetzt mal, unheimlich, sondern genauso auch der weltlichen Herrschaft. Und zwar überall, wo diese Strömungen aufgetreten sind. Auch da sehen wir die Parallele, Leute, wenn wir zurückgucken, was ich euch erzählt habe über jüdisch-römischen Krieg, da war es genauso. Das Römische Reich damals hatte die Sorge, oh, ey, das gefährdet hier den Frieden überall. Im ganzen Römischen Reich, nicht nur in Palästina, sondern das breitet sich aus wie ein Virus oder sowas. Und genau die gleiche Sorge hatten eben dann im 17. Jahrhundert auch die Obrigkeit. In dem Fall der Sultan, damals gab es im Osmanischen Reich einen Sultan und der hat da auch Sorge gehabt, was da los ist. 1 Million Anhänger, das ist viel. Und die haben dort alle diese Bereitschaft, dem zu folgen, wohin auch immer. Und dann hat der osmanische Sultan hat dann den Sabbatai Zevi zu sich kommen lassen und hat ihm gesagt, hier, das gefällt mir nicht, was du machst. Und ich gebe dir jetzt nur hier die Möglichkeit zu wählen. Entweder du konvertierst zum Islam oder Kopf ab. Und dann machst du es für dich. Und Sabbatai Zevi hat nicht lange überlegen müssen, was er macht. Er hat gesagt, dann konvertiere ich zum Islam. Gesagt, getan. Und noch im selben Jahr, es war glaube ich auch 1666, also ein paar Monate später, dann irgendwann im Herbst, da ist er zum Islam konvertiert. Er und seine engsten Anhänger. Ja, das hat natürlich für riesen Aufregung gesorgt. Und dann letzten Endes bei diesen Sabbatären selbst wiederum für eine Spaltung, weil einige waren natürlich völlig enttäuscht. Wie kann das sein? Leute, die geglaubt haben, das ist der Messias und dem sozusagen alles hingegeben haben, also alles weltlich, haben die hinter sich gelassen, in Hoffnung, dass jetzt der Messias halt dieses Endzeitszenario einführt und sie dann in irgendeine Art von Befreiung kommen, die Menschen. Dann waren natürlich enttäuscht. Jetzt konvertiert er einfach zum Islam, als ob nichts gewesen wäre. Aber, und jetzt wird es wirklich spannend und trickreich hier bei dieser ganzen Geschichte. Sabbatai Zevi ist zwar zum Islam konvertiert, aber, und so hat er das selber seinen Leuten kommuniziert, aber das ist nur zur Tarnung. Er konvertiert zum Islam, aber eigentlich hinter der Kulisse bleiben sie Sabbatäer. Das ist das Entscheidende. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen. Da gibt es auch tatsächlich Vorläufer dazu, auch in alten biblischen Texten. Auf das Buch Esther wird dort immer hingewiesen. Und ich habe es jetzt selber nicht genau studiert, aber im Buch Esther gibt es wohl auch schon solche Geschichten, dass die sich da tarnen müssen mit anderen Religionen. So fast schon sowas wie im modernen Sprachgebrauch, so False Flag nennen. Um halt, weil die Juden in diesem Buch Esther, ich weiß es jetzt wie gesagt nicht so genau, halt unter gewissen politischen Druck standen, auch verfolgt zu werden. Da musste man sich tarnen, anpassen, infiltrieren und so weiter. Also solche, wie kann man sowas nennen, so konspirative, vielleicht sogar Überlebensstrategien irgendwie loszeichnen. Ja, und bei diesem Sabbatai Zevi, damit fängt eine Epoche an im Judentum oder in unserer Geschichte, wo das Wort Krypto-Jude eigentlich hervorkommt. Krypto heißt da sowas wie verborgen. Und die Idee ist dahinter, dass halt Juden konvertiert sind, nicht nur zum Islam, auch zum Christentum natürlich, und dass man denen aber vorwirft, das wäre nur so als eine strategisch hätten sie konvertiert, würden aber im Geheimen nach wie vor halt ihre eigentliche Religion halten. Und das ist ja schon, wo dann so ein Vorwurf, der natürlich ganz oft kommt in antisemitischen Kreisen und so weiter, genau diese Dinge, dieses Verheimlichen, dass man nicht weiß, was machen die wirklich, dass da gearbeitet wird mit Täuschung und so weiter. Jetzt muss man aber sagen, ich meine, bei diesem Sabbatai Sebi, der hat das ja nicht freiwillig gemacht, sondern der war wirklich, die Macht hat ihm die Pistole aufrecht gesetzt. Das heißt, ich würde jetzt hier auch keineswegs in diese Richtung argumentieren, siehst du, das ist so typisch für jüdisch oder sowas. Das ist es ja nicht. Sondern im Grunde genommen, der Mann wurde gezwungen und er hat halt eine fast schon vernünftige Entscheidung getroffen. Ich meine, okay, bevor ich mich hier aufopfer, dann schaue ich, dass ich da weitermache. Naja, aus diesen Anhängern von Sabbatai Sebi, die dann zum Islam konvertiert sind, wurde eine eigene Gruppe. Die nennt man die Dönme. Und die existieren bis heute in der Türkei. Das könnt ihr auch nachschlagen, das ist anerkannt. Die Dönme gibt es bis heute noch in Israel, in der heutigen Türkei. Und das sind sozusagen die Nachfahren von diesen Sabbatäern. Und bis zum heutigen Tag ist halt nicht klar bei den Dönme, inwieweit sind das jetzt wirklich Muslime, die 100% Loyalität zu dieser islamischen Religion haben und die erfüllen, oder sind sie nicht auch noch eben Sabbatär? Ich will noch nicht mal mehr sagen Juden. Das ist nämlich auch eins der Hauptthemen, über die heute da sind. Die haben eine neue Religion erfunden. Versteht ihr? Diese Sabbatär und dann auch die Frankisten, das sind im eigentlichen Sinne keine Juden mehr. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Schaut, die Juden sind keine Rasse oder sowas. Ich weiß, diese ganzen Konzepte, die sind ja dann alle auch gekommen und so weiter, aber das stimmt ja nicht. Es gibt meinetwegen ein jüdisches Volk und die sind geeint durch diese Religion. Und was Sabbatai Sebi und Jakob Frank gemacht haben, die haben eine neue Religion gegründet. Dementsprechend kannst du dann gar nicht mehr von Juden sprechen, sondern ist es tatsächlich so, diese Sabbatäer und Frankisten, bei den Frankisten dann noch mehr, die haben sich dann sogar gegen das Judentum gewandt. Deswegen ist auch der Begriff Krypto-Jude, es ist schon schwierig. Vielleicht müsste man eigentlich eher sagen Krypto-Sabbatäer. Weil das ist mir wirklich, das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es handelt sich hier wirklich um eine neue Gruppe. Das ist genauso wie, jetzt nur mal so als Beispiel, wenn wir jetzt die Mormonen nehmen würden. Sind die Mormonen Christen? Nicht wirklich, ja. Das sind keine Christen. Aber sie haben trotzdem irgendwie was damit zu tun. Versteht ihr? Aber sie haben eine neue Religion gegründet. Genau das ist es. Und das ist bei den Sabbatären und Frankisten passiert. Und diese Dönme-Gruppen, Dönme heißt, glaube ich, auch türkisch, oder das hat so eine Sprachwurzel wie eben die Konvertierten, die Konvertiten oder sowas. Das sagt auch das Wort. Und diese Dönme wiederum, diese Dönme-Bewegung, der wird, und das ist jetzt wieder schwierig, das jetzt so genau zu verifizieren, aber der wird halt vorgeworfen, dass sie dann im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer mehr auch den türkischen Staat infiltriert hat, bis hin zu der Jungtürkenbewegung. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, Jungtürkenbewegung. Es war eben als dieses große Osmanische Reich, der kranke Mann am Bosporus, wie sie immer gesagt haben, als das halt zusammengefallen ist, Erster Weltkrieg, dann kam diese jungtürkische Bewegung auf. Atatürk, der Vater der Türken, war dort der Anführer. Und die haben die haben diesen Staat Türkei gegründet. Das alte Osmanische Reich sozusagen abgewickelt und diesen neuen Staat Türkei gegründet, als weltlichen Staat auch und so weiter. Und es ist halt schon ganz lange, das ist schon in der damaligen Zeit so gewesen, kursieren halt immer wieder diese und ich nenne es mal Gerüchte, vorsichtig ausgedrückt, dass diese Atatürk und die Jungtürkenbewegung, dass die aus dieser Dönme-Community rausgewachsen sind. Dass es also darum geht, dass die die Kontrolle über den türkischen Staat übernommen haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das genauso sagen kann. Ich berichte euch einfach, was so ein bisschen so der Diskussionsstand ist bei dem Thema. Dass ihr auch seht, wir reden hier nicht nur über Geschichte, sondern echt, wir schauen uns diese geschichtlichen Themen an, weil wir dann erkennen, dass da ein roter Faden ein bisschen in unsere Zeit reingeht. Was man schon lange weiß und schon lange als vielleicht auch schon mehr oder weniger Konsens ist, weiß ich jetzt nicht, aber ist, dass man sagt, hier der Atatürk hatte Verbindung zu gewissen Freimaurerlogen. Aber das ist es, diese Dönme-Gruppen, die haben auch Connections gehabt in die Freimaurerei rein. Darin standen dann erstmals so die orientalischen Logen auch und so weiter. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer hin. Nur um euch mal zu zeigen, wie schwierig das ist, wenn du in diesen Dingen forschst und wie schwer das ist, echt gute Informationen zu bekommen, gerade beim Thema Atatürk. Das ist auch, weil es ein emotionales Thema ist, jetzt auch gerade für die Türken selbst, ist natürlich das ist eine Riesenfrage. Und je nachdem, in welchem Lager du bist, ist es wie eine Beleidigung. Also wenn man jetzt hier erzählt, okay, da gibt es vielleicht von Atatürk Connections rein, Freimaurerei, vielleicht sogar Dönme, das ist natürlich für die Anhänger von Atatürk und seiner Bewegung, seiner Partei, ist das natürlich ein Affront. Und umgekehrt, wenn man sagt, nee, da ist nichts dran, dann ist es für die anderen Affront. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich kann euch nur sagen, diese Geschichten halten sich schon relativ lang. Aber wie schwierig das ist und wie leicht man in die Falle treten kann, das zeige ich euch hier nur kurz anhand von einem Bild. Das ist mir letztens bei der Recherche dann eben gekommen hier. Das ist ein Foto von Atatürk, der Vater der Türken. Das ist das Titelbild vom Time Magazine, amerikanisch. Und da hat er eine Kippa auf. Ich dachte, wow, das ist interessant. Atatürk mit einer Kippa. Aber da habe ich eben so überlegt, das glaube ich nicht. Also, so weit bin ich schon in meinen Recherchen. Und mir gedacht, also ich meine, okay, wenn auch immer, mag sein, dass bei Atatürk und den Jungtürken diese Connections gibt. Aber wenn, dann sind sie eben Krypto, dann sind die im Verborgenen. Dann gibt es ganz sicher kein Foto und ganz sicher nicht auf dem Titelblatt von New York Times, wo Atatürk eine Kippa auf hat. Der Gedanke kam ja, da habe ich gedacht, okay, ich muss da nochmal tief recherchieren. Da habe ich genau das geguckt, ob ich das Foto nochmal anders sehe und prompt ist es so. Das Originalfoto, was auf der Time war, ist dieses hier. Ja? Also wenn man keine Kipper mehr. Das ist jetzt nur so viel. Nur so als kleines Beispiel, um euch zu zeigen, wie schwierig es ist, in diesen Themen zu forschen und wie sehr man da aufpassen muss. So. Und das ist für jemanden wie uns eins, der das ja von außen macht. Ich bin weder Türke noch Dönme noch Sabbatär oder so. Wenn wir uns das von außen schauen, ist das echt, das ist das Schwierige. Deswegen muss man immer so vorsichtig sein. So. Aber wir können auch über diese Dönme-Geschichte nicht sprechen, wenn wir das nicht erwähnen. Dass es eben dort, dass sehr viele Leute mutmaßen, dass es diese Verbindungen reingibt bis in die Atatürk-Jungtürken-Bewegung. Ja. Wir müssen jetzt mal, wo wir schon bei den Dönme sind, mal ein bisschen noch zurückgehen auf diese ganzen Ideen, die dieser Sabbatai-Zwie und die Sabbatäer eigentlich hatten. Das ist eine bizarre Welt, kann ich euch sagen. Eine bizarre mentale Welt. Diese Sabbatai-Zwie, mit dem ging das los. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das begründen kann. So, vielleicht ist es zu sehr Küchenpsychologie, wenn ich sage, naja, ich meine, der wurde da enttäuscht, man hat ihn also nicht akzeptiert, dass es vielleicht daraus kam. Jedenfalls haben diese Sabbatäer eine extrem destruktive Religion entwickelt. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Also das ist auch vorsichtig noch ausgedrückt. Man könnte da noch andere Worte benutzen. Was die Idee war dahinter, ist Befreiung durch Sünde. Das ist eins von diesen Schlagwörtern, Befreiung durch Sünde. Die Idee, die diese Leute gelehrt haben, ist, dass es nur einen Gott gibt, Monotheismus, und dass alles von Gott kommt. Und zwar sowohl die Lichtseite, die helle Seite, das ganze Spirituelle, das, was man so herkömmlich als halt der liebe Gott, das Gute und so weiter sieht, aber eben auch, die rechte Hand ist der rechte Weg, aber für diese Leute ist auch die Überzeugung, auch alles Böse kommt auch von derselben Kraft. Es gibt also nicht diese Aufspaltung in Gott und Teufel, sondern es kommt auch von Gott. Das ist dann die linke Hand Gottes. Ja? Und dort kommt all das, was man so als Sünde sieht, alles sündhafte Verhalten. Aber sie sagen, das ist beides Gott. Und ihre Idee ist jetzt, um das Göttliche, das Himmelsreiche auf der Erde zu etablieren, also dass eben der Messias kommt und diese messianische Endzeit eingeläutet wird, kann man beides machen. Entweder werden alle Menschen heilig und alle Menschen sind gut und rein und frei von Sünde und dann kommt der Messias. Oder, und das ist der Weg, den die gegangen sind, wir machen einfach das Gegenteil. Wir machen einfach nur noch, wir drehen alles um, alles was als Sünde gilt auf einmal als erstrebenswert. Und die Idee dahinter ist, dass dann auch irgendwann der Messias eingreift, dass dann Gott eingreift und den Messias schickt, weil wenn es dann so in diese Seite kippt, wird es auch funktionieren. Das ist jetzt so ganz vereinfacht gesagt die Denkweise. Und das ist natürlich wesentlich komplexer, theologisch und so. Diese ganze Idee, diese Bewegung von Sabbatai Zevi, das hat auch schon gewisse Vorläufer auch im Judentum. Es ist nicht so, dass er sich das von einem Tag auf den anderen ausgedacht hat. Die ideologischen oder theologischen, sollte man besser sagen, Vorfahren oder Vordenker von dieser Sabbatai-Bewegung, die finden sich in der Bewegung der Kabbala. Habt ihr bestimmt auch schon oft gehört, Kabbala, Kabbalistik, Kabbalisten. Das ist im Grunde eine jüdische Schule von Esoterik, Magie, würde ich auch sagen. Und das ist aber noch nicht besonders alt. Die Kabbala, das ist, würden wir zeitlich einordnen, in dem, was wir als Mittelalter sehen. 10., 11., 12. Jahrhundert. Das war die Zeit der großen Kabbalisten. Und überwiegend in dem, was heute Spanien ist, Nordafrika vielleicht auch noch. Dort ist so die Kabbala entstanden. Und das wichtigste Buch der Kabbala, das ist der Zohar. Der Zohar. Aber das müssen wir wirklich verstehen. Der Zohar ist ein Buch aus dem Mittelalter. Das ist nicht Moses oder sowas, weißt du, diese ganzen alten Geschichten. Der Zohar ist ein mittelalterliches Werk. Du kannst im Grunde genommen sagen, in der jüdischen Geschichte, du hast die Tora, das, was wir als Altes Testament kennen, so, das ist richtig alte Texte. Es geht nicht darum, wer die geschrieben hat, das ist immer ein anderes Thema und so weiter. Also, ist es wirklich Gottes Wort? Ich glaube es nicht, aber es sind halt alte Texte. Und das ist das Fundament, das ist das ganze Alte. Und dann ging die Entwicklung weiter, dann kam irgendwann eher so der Talmud. Der Talmud ist dann nicht so alt wie die Tora. Das sind ja neuere Texte, aber jetzt aus unserer Sicht auch schon alt. Talmud, das geht zurück, babylonische Zeit, also dass die Juden im babylonischen Exil waren, das ist alles noch vor den Römern. Und dann auch in der Zeit, über Jahrhunderte sind auch diese talmudischen Texte entstanden. Und dann kam aber eben noch, und das sind wir in einer völlig anderen Zeit, in dem, was wir Mittelalter nennen, der Zohar auf. Jüdische Kabbala. Und diese Leute wie Sabbatai Zevi, die beziehen sich alle nur auf die Kabbala. Die haben gesagt, diese alten Sachen, mit denen, die brauchen wir nicht mehr. Es geht nur noch um die Kabbala. Und um genauer zu sein, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich es nicht falsch sage, es ist die lurianische Kabbala, die, wenn ihr euch genauer damit beschäftigen wollt, die sozusagen das theologische Konstrukt gegeben hat, in dem sich dann Leute wie Sabbatai Zevi so entfaltet haben. Die lurianische Kabbala, benannt nach Isaac Luria, aus dem 16. Jahrhundert, der hat so 50, 60 Jahre vor ihm hier gelebt. Und man kann sagen, und ich bin da kein Experte drin, sage ich euch ganz ehrlich, weil da kannst du auch dein Leben lang studieren und lernen, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst. Kabbala, dieses System von Kabbala, ist auch faszinierend. Und ich sage auch hier keineswegs, dass das alles irgendwie böse wäre. Keineswegs. Ich sage aber, dass es innerhalb dieser kabbalistischen Strömung eben auch ein paar Leute gab, die seinen extremen Weg gegangen haben, eben diesen linkshändigen Weg, dieses Umkehren. Ne? Und es ist wohl besonders diese Kabbala von Isaac Luria, die dafür die Chance gibt, weil sie eben davon schon spricht. Und ich will es nicht, jetzt steige ich dann doch ein, aber ich will es eigentlich gar nicht, weil es wirklich schwierig ist. Und weil ich mich dann auch dann vielleicht auch fehlerhaft äußere, weil ich bin kein Kabbalist. Aber so die Grundidee ist halt, dass Gott diese Welt verlassen hat und so, dass es da so eine Trennung gibt. Und dementsprechend haben die dann daraus dann ihre Theologien entwickelt. Aber diese Theologie, die Leute entwickelt haben, die ist zutiefst destruktiv. Befreiung durch Sünde, da sollten wir uns die Alarmglocken hochgehen. Weil das sind also Leute, die für alle möglichen Verbrechen eine theologische Legitimation haben. Die alten Gebote, jetzt beim Judentum, nehmen wir 10 Gebote, da ist dann sowas, du sollst nicht töten. Im Sinne von diesen Leuten findet eine Umkehrung statt. Dann sollst du töten. Und da merken wir schon, wie gefährlich so eine Theologie wird. Richtig gefährlich. Und das war die Idee. Und so ist es auch gekommen bei den Kabbalisten, dass sie sozusagen all das, was so das alte Judentum als Moral gelehrt hat, als Moral, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist ja auch an sich schon absurd genug. Ihr wisst, dass ich bin gegenüber all diesen abrahamitischen Religionen kritisch. Ja? Aber trotzdem hatten die ja noch irgendwo so ein paar moralische Grundsätze. Sabbatäer und Frankisten stellen das auf den Kopf. Es ist die Umkehrung der Ordnung. Und dahinter steckt eben dieser theologische, ja, für mich ist es ein Irrsinn. Ich kann es nicht anders sagen, so. Aber es ist auch nicht mein Irrsinn, aber die Leute glauben daran, wenn du die Dinge komplett umdrehst, dann erreichst du dann auch das Gleiche. Also sehen die so, sie tun Gottes Werk. Und so kam es dann auch zu allen möglichen komischen Dingen. Zum Beispiel, was natürlich völlig aufgebrochen wurde, sind sexuelle Normen. Bei den Dönme ist es bis zum heutigen Tag so. So ein Synonym für Dönme in der Türkei ist, man nennt die auch die Frauentauscher. Das ist eine Praxis, und das ist wahrscheinlich eines noch von harmloseren Dingen, ne? Aber das ist halt auch schon so bei den Dönme halt üblich, dass die in ihrer Gemeinde die Frauen tauschen. Du bist zwar verheiratet mit einer Frau, aber du tauschst halt mal mit der Frau von deinem Bruder. Und dann gibt es dann auch alle möglichen Orgien und solche Geschichten. Und das ist erstmal, sollte man meinen, vielleicht ja nicht schlimm ist, vielleicht waren die auch halt einfach nur besonders freizügig und so. Aber aus ihrer Sicht ist es das bewusste Sündigen, das bewusste die Gebote durchbrechen, um dadurch frei zu werden. Um dadurch dann sich auch als menschliches Wesen zu entfalten, um dann irgendwie, dass der Messias kommen kann. Also wirklich, ich will auch nicht, und ich habe mich da lang genug damit beschäftigt, aber ich weiß auch, es ist anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Weil mit diesem destruktiven Geist, wenn das dann auch noch so theologisch dann da alles irgendwie begründet wird, puh, es ist mühselig, kann ich euch sagen. Du musst echt immer gucken, dass du eine gewisse Distanz warst, dass du es nicht selber abbekommst. Ja, also so viel mal zu den Dönme. Das waren so die einen Nachfolger der Sabbatäer. Jetzt ist es aber so, als eben dieser Sabbatai Sevi zum Islam konvertiert ist und dann später auch, als er dann irgendwann gestorben ist, diese große Bewegung, 1 Million Anhänger, die hat sich halt aufgespalten in ganz viele kleine Splitter. Das ist diese Natur von den Dingen. Die Sabbatäer sind schon eine Wegspaltung von dem Judentum, aber dann aus den Sabbatäern sind sie auch wieder lauter kleinere Gruppen geworden. Und die eine habe ich schon erwähnt, das sind eben die Dönme, die dann auch in der Türkei geblieben sind, oder in dem, was heute Türkei ist. Andere haben sich dann in anderen Ländern verbreitet. Tatsächlich, der Sabbatai Sevi, der hatte jetzt nicht nur Anhänger der Türkei, sondern der war sehr, sehr populär und sehr, sehr groß in allem, was wir Osteuropa nennen. Tatsächlich ist das auch ein Aspekt, den ich hier unbedingt erwähnen muss. Diese ganze Geschichte mit den Sabbatäern, es ist auch eine Konfrontation zwischen Ostjudentum und dem Westjudentum, den Aschkenazen und den Sephardi. Vereinfacht gesagt, und ich weiß, es ist wirklich immer alles dort kompliziert, aber vereinfacht gesagt, so die sephardischen Juden, das sind eigentlich die alten Juden. Das sind die, die wirklich noch eine Connection haben nach Palästina und so weiter. Das ist auch sozusagen das, in dem Fall eher das konservative, alte, traditionelle Judentum. Das sind die Sepharden. Und dann auf der anderen Seite gibt es das Aschkenazi-Judentum, das Ostjudentum. Das sind im Grunde genommen die Leute, und ich glaube, die Story haben die meisten von euch schon gehört, ich möchte es nur erwähnen, das sind die Nachfolger von den Kasanen. Die Kasanen, ein Turkvolk im Grunde genommen, ein Steppenvolk, die haben sich irgendwann, war es im Mittelalter, der kasarische König hat das ganze Volk zum Judentum konvertiert. Eine spannende Geschichte, die ich vielleicht an anderer Stelle erzähle, aber ich denke, die meisten von euch werden das schon mal gehört haben. Und daraus ist dann das Ostjudentum geworden, die Aschkenaz-Juden. Und auch da, es ist auch eine Konfrontation zwischen diesen beiden Gruppen. Der Sabbatai Sevi, der war gerade bei den Aschkenaz-Juden, war der groß. Das ist einer von ihren sozusagen. Da kommt der Messias her, da sitzt das neue Zentrum von Judentum und so weiter. Während natürlich die sephardischen Juden, das waren eher die halt an der Tradition verweilt haben und das eben nicht so gesehen haben. Also auch diesen Aspekt, der spielt dort auch rein bei diesem ganzen Thema so. Ja, aber ich habe ja gesagt, Sabbatai Sevi hatte also riesen Einfluss in dem Aschkenazi-Judentum, im Ostjudentum. Länder, die heute Polen sind, Ukraine und so weiter, auch Deutschland und so. Und dort war sein Einfluss also ganz groß. Und es gab dann einen Nachfolger von ihm, nachdem Sabbatai Sevi dann die Weltbühne verlassen hat, gab es einen Nachfolger. Und das ist auch ein ganz wichtiger Name, und den werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Das ist dieser Herr hier, das ist Jakob Frank, geboren als Jakob Ljubovic, eigentlich heißt, aber er hat sich dann genannt Frank. Auch schon interessant hier das Wort, Frank, ich heiße auch Frank. Frank und frei heißt diese Sendung hier, weil Frank ist das alte Wort für frei. Und da kannst du schon erkennen an dem Namen, wohin es geht. Man macht sich halt frei, weißt du, frei von den Regeln, frei von dem, was vorher war, so. Also daher kommt wohl dieser Name Jakob Frank. Und der ist geboren in dem, was heute Polen ist. Oder Ukraine, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber irgendwo im Osten. Und der hat sich auch als Messias gesehen. Das war dann wieder ein Messias. Das ist es. Weißt du, wie gesagt, diese Bewegungen haben sich dann aufgespalten. Aber das ist eine der wichtigsten Strömungen, die dann nach diesen Sabbatai Zevi kam, Jakob Frank. Der war der zweite Messias, wie er sich dann genannt hat. Der hat dann auch gesagt, er ist der Sabbatai Zevi. Als Sabbatai Zevi gegangen ist, ist die Seele dann wieder bei ihm reinkarniert. Es gibt dann noch einen, müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, Russo. Also Sabbatai Zevi, Russo und Jakob Frank sind die wichtigsten von diesen messianischen Bewegungen in der damaligen Zeit. Ja, und dieser Jakob Frank, bei dem war es ähnlich wie bei Sabbatai Zevi, der hatte viele Anhänger. Auch der eine destruktive Theologie gelebt. Tatsächlich kann man sagen, nur um zu verstehen, was das für Gruppen sind, ist es, glaube ich, fair zu sagen, wenn man die vergleicht, das sind jüdische Satanisten. Vielleicht kann man es so sagen. Ich selber, wisst ihr, ich glaube an diese Dinge nicht. Ich glaube weder an Satan noch an irgendeinen Gott. Ja, also ich beobachte das als Mensch und schaue mir das an und sehe, da sind Dinge total im Ungleichgewicht. Und guck mir an, was ist da los. Aber es ist zum Verstehen für uns gut. Denn im Satanismus ist es ja letztens nichts anderes als diese Umkehrung der Werte. Was Anton LaVey, glaube ich, der in den 60ern diese satanische Bibel oder so geschrieben hat, also ein Manifest eher, Bibel, so viel war es nicht, also eine Art Manifest. Und das ist eine dieser Grundideen. Was ist überhaupt Satanismus? Das ist eben diese Umkehrung von Werten. Also wenn Gott oder herkömmlich Gott sagt, das ist gut und das ist schlecht, dann würde ein Satanist genau das Gegenteil machen. Das ist genau das, was bei denen passiert ist. Deswegen, so zum Verständnis her, glaube ich, kann man das so sagen. Es sind natürlich keine Satanisten, das kannst du in dem Sinne nicht sagen. Aber zum Verstehen, das sind halt Leute, die Ordnung komplett umkehren, ne? Und das theologisch halt irgendwie begründen. Ja, und bei Jakob Frank war es dann genauso, wie bei Sabbatai Zevi. Die Obrigkeit hat natürlich keine Lust gehabt auf diese Leute. Wow, die haben das schon erkannt, das sind Troublemaker, hier entsteht Stress. Und auch Jakob Frank ist irgendwann in seinem Leben konvertiert. Er allerdings ist nicht zum Islam konvertiert, er ist er ist Katholik geworden, zum Katholizismus konvertiert. Und auch da kommt eben jetzt wieder dieses Ding rein, dieser Begriff Krypto-Juden. Oder man sollte eigentlich konsequent sagen und sagen Krypto-Sabbatär oder in dem Fall Krypto-Frankist. Weil die sind zwar dann Katholiken geworden, aber auch die haben das sogar so gesagt, das ist ein Spiel von Täuschung. Man hat es dann sogar dieses Spiel von Täuschung nicht nur gemacht, um sich selbst zu schützen vor der Obrigkeit, ja, damit du einigermaßen safe bist, okay, hier, ich bin jetzt braver Katholik, lass mich in Ruhe und im Geheimen mache ich mein eigenes Ding. Das wäre verständlich so. Nein, bei denen ging das dann so, gerade bei den Frankisten ging es noch weiter, man hat es dann sogar zur Doktrin gemacht. Auf einmal ging das eben dann nochmal einen Schritt weiter. Nicht nur, dass man sich schützt und deswegen spielt man halt dieses Spiel mit. Nein, auf einmal ist es so, dass es das Ziel wird, andere Gruppen zu infiltrieren, andere Religionen zu infiltrieren, geistige Gruppen und überall dort reinzukommen, ja? und permanent mit Lug und Trug zu arbeiten. Versteht ihr? Das ist ja die Idee. Und das ist eben nicht rassistisch. Weil jetzt wären vielleicht einfache Geister sagen, hey, boah, was redet der da? Und ist das nicht gegen die Juden? Nein, es ist es nicht. Diese Leute sind gegen die Juden. Versteht ihr? Das ist antijüdisch, das ist deren Hauptziel sogar. Die greifen das Judentum an, die zerstören das Judentum, indem sie diese Werte umkehren. Versteht ihr? Wenn ich jetzt in Tel Aviv wäre, würde ich dasselbe sagen. Versteht ihr? Es geht hier nicht gegen die Juden, es geht um Menschen und Auseinandersetzung mit religiösen Extremisten, die wirklich gefährlich sind, die eine destruktive Agenda haben, die sie auch noch theologisch argumentieren, so, warum diese Welt, diese Erde zerstört werden muss. Und in erster Linie das Judentum selbst. Weil vielleicht auch, weil sie eben von dem Judentum ausgestoßen wurden. Vielleicht kommt deswegen dann erst Rechtes zurück. Ja? Weiß ich nicht genau. Aber wir müssen es verstehen, diese Leute sind, deren Ziel war das Judentum und diese Werte zu zerstören, umzukehren. Um dann vielleicht, ob Jakob Frank wirklich geglaubt hat an irgendein göttliches Reich, das war ich dann ehrlich gesagt zu bezweifeln. Also für mich ist das Psychopathie, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Naja, und aber diese, bei diesem Jakob Frank war es dann so, der ist dann zum Christentum übergetreten und hat aber eben im Hintergrund weiterhin diese destruktive Agenda verbreitet, fortgesetzt und diese Rituale auch durchgeführt. Wie weit es dann ging, das kann ich auch nicht sagen. Wir wissen so relativ banale Sachen, die aber in der damaligen Zeit keineswegs banal waren, wie zum Beispiel Frauentausch. Denken Sie jetzt, das ist doch noch nicht so schlimm, oder? Aber in der damaligen Zeit war das schon ein extremer Werteverstoß. Aber es gab halt jetzt in diesen Gruppen immer wieder welche, die noch extremer wurden, wo dann Frauentausch nicht mehr gereicht hat. Und da kommen dann eben Dinge rein, die wir dann als zutiefst verbrecherisch empfinden, bis hin zu, dass dort Pädophilie, solche Geschichten, weil das eben auch nach den alten Werten ist es nicht richtig. Aber das Umkehren, ja, also all diese Dinge machen, die sündhaft sind, die niederträchtig sind, ja, die hat man gesucht förmlich. Ja. Und hat davor, wie gesagt, dann gibt es immer noch mal Abspaltungen, die ja noch extremer werden, noch extremer. Und ich glaube, da reicht dann unsere Fantasie nicht aus, bis in welche Abgründe das auch geht. Ja, also das ist it's Madness. Ja. Und das ist aber eben entscheidend, dass diese Leute haben was Eigenes gemacht, die haben sich dort abgespalten. Ne? Und dann aber eben diese Idee mit das Judentum anzugreifen, aber dann ist es eben noch größer geworden, im Grunde diese ganze Welt. Alles, was nicht sabbatäisch frankist ist, wird nicht akzeptiert. Ein Jude, der nicht Jakob Frank als Messias akzeptiert, ist in deren Augen, hat er sein Leben verwirkt. Das ist irgendwie so ein bisschen so ähnlich, so ein kleiner Exkurs. Und wir werden das Thema nochmal näher angehen hier in der Zukunft. Aber nur um es zu sehen, wie in der heutigen Zeit, wenn man so guckt, was läuft so rund um den Dschihad. Dieser Wahhabismus. Aus meiner Sicht ist es revolutionärer Islam. Der vor allem gegen den traditionellen Islam selbst geht. Genau das gleiche Spiel haben wir hier. Versteht ihr? Man muss es genau auseinanderhalten. So. Wir dürfen doch nicht in die Falle treten, so, weil es solche Leute gibt, ah, guck mal, die Juden sind böse. Das ist eben genau der Trick. Diese Leute benutzen sozusagen oder sind schon dort rausgewachsen. Wir können ja auch nicht trennen voneinander. Wir können also nicht sagen, das hat mit dem Judentum nichts zu tun. Das ist genau dieselbe Problematik wie in halt des Islams, wo es da gibt es Extremisten, die bereit sind, alles zu machen, also auch schwerste Verbrechen zu gehen und machen es im Namen des Islam. Und du kannst es natürlich nicht komplett trennen voneinander. Aber du kannst doch nicht umgekehrt den Schluss ziehen, ja, guck, schau dir die an, so sind die Moslems. Das geht natürlich nicht, das ist offensichtlich, das ist jedem von euch klar. Und so ist es hier auch. Deswegen ist es wichtig, dass wir mal diese Fakten, diese Informationen bekommen, dass wir da so die Möglichkeit haben, mal zu differenzieren. So. Und da nicht alles über einen Kamm scheren und dann in solche bizarren Lösungen kommen. Ne? Naja, und diese Frankisten, wie gesagt, es ging dann irgendwann diese Entwicklung so weit, dass es generell darum geht, sozusagen diese ganze Schöpfung, die ganze Ordnung, die Kosmos heißt der Ordnung, diesen Kosmos, die Ordnung auf der Erde durcheinander zu bringen. Und so ist es dann auch gekommen, dass diese Gruppen irgendwann nicht mehr nur noch... wie soll man sagen, so im Privaten irgendwelche Spinnereien gemacht haben. Wobei natürlich das Private hört sowieso auf, sobald es zu Verbrechen geht. Dann gibt es auch dann Opfer und so weiter. Aber die sind dann nochmal rausgewachsen und hatten dann auch langsam so diese politischen Visionen entwickelt. Also ihre destruktive Theologie dann auf einmal mit weltlichen Machtansprüchen verbunden. Ja. Und das weitergetrieben. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel, das habe ich mal allerdings hier mal noch mit notiert. Das ist aus, die Information, die ich euch jetzt gebe, das ist aus der englischen Wikipedia. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wo man jetzt sagt, da muss man ganz vorsichtig sein mit den Infos, weil bei dem Thema muss man sehr vorsichtig sein. Aber das jetzt, die Story, die ich jetzt erzähle, die ist wirklich so, glaube ich, nicht anzuzweifeln. Nur so als Beispiel. Es geht hier um einen Mann, der wurde geboren als Moses Dobruschka. Moses Dobruschka. Und der war ein Cousin von Jakob Frank. Also ganz eng. Das muss man auch sagen, diese Frankisten, sowohl die Sabbatäer als auch Frankisten, die haben auch, ich kann das gar nicht alles erzählen derzeit heute so, aber die hatten auch durchaus die Strategie mit Verheiratungen, ihre Macht weiter zu entfalten und sich auszubreiten. Und dieser Moses Dobruschka, Cousin von Jakob Frank, der war selber so, ich halte mich jetzt mal hier dran, der galt als Alchemist, als Schriftsteller, Poet und Alchemist, da sind wir immer mit einem Bein dann auch schon in der Kabbala, also wir reden von jüdischer Alchemie und Esoterik. Kabbala war damals das Ding, auf das die sich alle bezogen haben. Der Jakob Frank, sorry, das nochmal zur Klarstellung, der Jakob Frank, Genau. Als der Christ geworden ist, zum Christentum konvertiert ist, hat er gesagt, wir sind keine Juden. Das hat er selber gesagt, wir sind keine Juden. Wir haben mit den Juden nichts zu tun. Wir sind Anti-Talmudisten. So haben die sich genannt. Die haben sich selber nicht Frankisten genannt. Das ist ein Wort, den wir heute benutzen, so ein Begriff. Ich glaube, selber haben die sich genannt irgendwie Kirche von Edon oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Aber die haben, das ist das Entscheidende. Die haben gesagt, wir sind Anti-Talmudisten. Wir lehnen Tora, Talmud lehnen wir ab. Wir sind, für uns ist der Zohar. Deswegen dürft ihr als Christen uns nicht behandeln wie Juden, weil wir sind keine Juden. Und da hat er auch recht, versteht ihr? Das ist wichtig. Naja, und also dieser Dobruschka, von dem ich jetzt rede, Cousin von Jakob Frank, war also auch ein gebildeter Kabbalist. Und der ist vom Judaismus, der ist Katholik geworden. Und wieder ist diese Geschichte mit diesem Krypto. Und ich weiß, wir dürfen das nicht jedem vorwerfen. Ich meine, es gibt genügend Leute, die konvertieren und meinen es aus offenem Herzen ehrlich. Aber diese Leute, die haben sich dieses Krypto, dieses Tarnen, dieses unter falscher Flagge auftreten, das ist deren Agenda. Versteht ihr? Deswegen kommen wir leider nicht drum herum, uns das genau anzuschauen. Und also der ist zum Christentum konvertiert und hat dann erstmal seinen Namen verändert. Und auch das ist so ein Ding, was dann ständig kommt. Mit diesen Konvertierungen ändert man auch immer seinen Namen. Man ändert wie fast schon seine Persona. Man gibt ein anderes Bild nach außen ab. Ja? Und im Hintergrund bist du aber noch, immer noch derselbe. Und bei der Figur hier, bei diesem Moses Dobruschka, ist das so offensichtlich interessant. Ich meine, er ist Katholik geworden und hieß dann danach Franz Thomas Schönfeld. Derselbe Mann. Ja? Franz Thomas Schönfeld wurde dann in Wien in den Adelstand erhoben. Auch da wieder geschickte Heiratsbeziehungen aufbauen. Plötzlich ist er adelig gewesen und hieß dann Franz Thomas Edler von Schönfeld. Wir reden immer von demselben Mann hier. Der hat jetzt dann mit einem anderen Kollegen, der hieß Ephraim Hirschfeld, haben die, und das muss man auch noch hier reinbringen, so steht es da, so, das ist wichtig, die haben den Orden der Ritter und Brüder St. Johannes des Evangelisten aus Asien in Europa. Das ist der offizielle Name. Ich sag's nochmal. Wir reden von dem Orden der Ritter und Brüder St. Johannes des Evangelisten aus Asien in Europa. Stichwort asiatische Brüder. So könnt ihr das mal auch recherchieren. Asiatische Brüder, findet ihr die Dinge. Das ist eine Freimaurerloge und der war einer der ersten, die eben diese Freimaurerlogen infiltriert haben. Ganz bewusst infiltriert haben, um die auch wiederum als Werkzeug zu nehmen und als Fahrstuhl hin zur Macht. Weil das war damals schon sichtbar, Freimaurerloge treffen sich so, die halt die oberen, sag ich jetzt mal, Eliten, elitäre Kreise, die haben die rein infiltriert, ganz bewusst. Also es war bewusst so. Und das könnt ihr nachrecherchieren, das ist ein spannendes Thema, könnt man eine ganze Sendung drüber machen, über diese Asiatic Brethren, Asian Brethren oder asiatische Brüder. Und das war ein großes Thema so im 18. Jahrhundert. Und aber derselbe Typ, wir reden immer von Franz Thomas Edler von Schönfeld alias Moses Dobruschka, der hat dann 1792, das war gerade die Zeit, wo in Frankreich französische Revolution war. Und da hat er sich der Revolution angeschlossen. Und das ist interessant, weil da begegnen wir auch so einen alten Thema, was wahrscheinlich viele von euch früher, später begegnet zu dem, wenn du in diesen Themen recherchierst. Was gibt es denn da für Verbindungen von Logen hin zur französischen Revolution oder sogar von Juden zur französischen Revolution? Schaut, es wird oft gesagt, überall wo Revolutionen sind, das sind jüdische Verschwörungen. Und das wird oft benutzt. Aber es sind eben, wenn du es genau nimmst, keine jüdischen Verschwörungen, sondern sabbatäische Verschwörungen. Das ist das Entscheidende, das zu verstehen. Und das ist aber tatsächlich eine Verschwörung. Also diese Leute gab es. Und das beste Beispiel ist der hier. Der hat sich dann der französischen Revolution angeschlossen und hat sich dann erstmal wieder einen neuen Namen gegeben. Wieder neue Identität, weißt du, auf einmal ist man ein großer Revolutionär. Und dann hat er sich genannt Junius Frei. Auch da wieder Frei, genauso wie Frank, ja, die Anspielung darauf, man ist jetzt da frei und Freiheit, Liberté, Revolution. Und Junius, das hat auch irgendeine Bedeutung, bei den Römern irgendeiner, der mal gegen den Kaiser revoltiert hat, keine Ahnung. Ja, und dann haben er und seine Leute sind ein Hardcore-Jakobiner geworden. Jakobinerorden, das sind die Leute, die diese französische Revolution auch eskaliert haben. Auch da wieder, dass es eine Revolution gab, war völlig verständlich. Weißt du, in Frankreich, da war echt l'état c'est moi, ein totaler Staat, Unterdrückung von Leuten. Dass Leute unzufrieden sind, ist klar. Aber dann kommen auf einmal solche Gruppen rein und nutzen dann dieses Milieu, dieses Umfeld, um dann da Stress zu kreieren. Um einfach auch Verbrechen zu machen, das in eine Eskalation zu treiben. Genau so läuft das. Und
Tatsächlich ist, haben die das dann da gemacht, zwischen ein paar Jahre dort haben Revolution gemacht, aber Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Letztens sind dann beide auch an der, unter der Guillotine dann, halt, dann umgebracht worden. Ne? Aber das zeigt so sehr diesen Geist von Infiltration, von Tarnung, und das Ziel ist, im Grunde immer das gleiche, das Ziel ist die Ordnung umkippen. Die Ordnung, angefangen ist bei einer politischen Ordnung oder einer Tradition oder der Ordnung der Religion, der Rabbis und so weiter, das umzukippen, bis ins Große, die kosmische Ordnung, was eigentlich gar kein sinnvolles Wort ist, weil Kosmos heißt Ordnung, also die Ordnung der Schöpfung durcheinander bringen. Das ist so die Idee, dass wenn dann totales Chaos ist, dann kommt endlich der Messias und dann wird alles gut. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Und deswegen tauchen die auch immer wieder auf, auch in Zeiten, wo es Umstürze gibt, wo es Revolutionen gibt und so weiter. Da fühlen die sich wohl. Das ist genau das, was die anschieben. An dem Punkt muss ich mal sagen, es ist wirklich, wenn ich so drüber nachdenke und das Ganze so recherchiere, ich komme immer wieder an so einen Punkt, wo ich mir denke, das ist doch Irrsinn. Das ist doch verrückt. Das ist so dermaßen irrational. Das ist so weit weg von dem, was ich so als Mensch einfach erlebe. Was ist denn eigentlich die Natur von diesem Phänomen? Und es kommt mir wirklich vor wie, und das ist, jetzt muss ich gucken, welches Wort ich da am besten benutze. Aber ich spreche es mal so frei aus. Es kommt mir vor wie eine Art Krankheit. Es ist doch krank. Ich weiß, krank ist ein blödes Ding, weil das Wort wird auch oft benutzt, erstickt mal, ja, krank und so. Aber es ist tatsächlich, so sehe ich das wirklich. Der Naturzustand des Menschen ist aus meiner Sicht, wenn der Mensch im Gleichgewicht ist, ein liebenswertes Wesen, ein soziales Wesen so. Wir haben ja über Archäologie schon gesprochen und Jahrtausende, Zehntausende von Jahren gab es nichts mit Waffen und Stress und so. Da gab es keine Gewalt. Die Menschen haben in Gruppen gelebt, es gab keine Gewalt. Es gibt zumindest keinen Hinweis darauf. Und irgendwann ist es gekommen. Und das ist so eine Frage für mich, wie kam es zu diesem Ungleichgewicht? Das ist wie kommt man zu solchen bizarren Ideologien? Und es ist halt, es scheint mir halt so, als ob das echt so auch ansteckend wirkt. Was auch nicht verwundert, weil ich sag's immer wieder, wir Menschen sind beseelte Wesen. Wir stehen in Kommunikation miteinander. Nicht nur mit Sprache und so, sondern auch jetzt. Und das ist auch jetzt, hier funktioniert das die ganze Zeit. Es ist auch irgendwo auf einer anderen Ebene. Also irgendwo Herz, Mind, spirituell, irgendwo sind wir verbunden miteinander. Alle Menschen so. Und deswegen sind solche Strömungen, können auch überspringen von einem Menschen zum anderen. Das kann im Guten sein. Ja, wenn jemand eine richtig gute Ausstrahlung hat und dann ist es ein angenehmer Zeitgenosse und dann kann der dich anstecken. Lachen kann anstecken, das kennen wir alle so. Aber genauso umgekehrt. Es kann auch eine schlechte Laune anstecken, eine Psychose kann auch anstecken. Ja. Und das ist, was wir hier vielleicht vorfinden. So. Eine mentale Dysfunktion oder wie auch immer man das nennen mag. Wie gesagt, Krankheit ist schwierig, weil dann ist es immer so eine Schublade auch. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Und das ist das zentrale Thema. Und diese Dinge stecken an. Und das ist auch keineswegs nur so, dass es jetzt nur innerhalb des Judentums ist. Das Judentum, wie alle abrahamitischen Religionen, ich habe ja schon über das Christentum gesprochen und auch über den Islam und man könnte auch noch andere Religionen nehmen, die sind halt das Milieu, in dem sich dieser Extremismus bilden kann. Weil im Grunde genommen schon diese Narrative als sind, es gibt einen Jenseitsgott, weg vom Diesseits, weg vom Menschen, ein Gott, der irgendwo da draußen ist, auf dem wir Gedeih und Verderb ausgeliefert sind, dessen Gnade wir brauchen, deswegen müssen wir Gottesdienst machen, vielleicht Opfer bringen und irgendwann erlöst er uns vielleicht. Diese ganze Denkweise schon, ist ja schon falsch, aus meiner Sicht. Also das ist komplett, das ist für mich schon nicht mehr im Gleichgewicht. Also das ist für mich schon, ja, ich sag's wirklich so, für mich sieht es so aus, das ist schon mental nicht mehr gesund. Schon dieses ganze Setting von der Religion. Aber natürlich sind nicht alle Leute, die jetzt in diesen Religionen sind, jetzt so extrem drauf. Ja. Aber diese Religionen bieten sozusagen das Milieu, in dem dann noch viel extremere Leute gedeihen können. Das ist, was wir sehen. Und das ist der Grund, warum ich natürlich all diese abrahamitischen Religionen kritisiere und auch versuche, denen ein bisschen Kraft zu nehmen, weil es meiner Meinung nach die Menschen in eine völlig falsche Richtung schiebt. Und wie eine Art Virus auch ist, der sich ausbreitet. Und das sehen wir übrigens nicht nur bei Juden. Ich habe ja noch ein paar Bilder, so Beispiele dafür. Hier
dieses hier zum Beispiel. Das ist, glaube ich, hier eine Szene, das ist Savonarola. Habt ihr von dem schon mal gehört? Savonarola, auch super spannende Geschichte, können wir auch mehr machen, echt drüber. Aber nur in Kürze, das war der Typ, das war so ein religiöser, also auch so eine Messiasfigur, aber christlich. Das ist in Italien, das ist in Florenz. Das war der Typ, der in der Hochzeit, von Blütezeit von Florenz, ist der gekommen. Übrigens hat er eine venezianische Familien-Connection, aber so viel nur am Rande, das ist schon ein Zufall so. Aber der ist sozusagen... In Florenz war das auch so ein Prediger, ein Eiferer, der dann auch so umgekippt ist und dann gesagt hat, also dass er den ganzen Reichtum angeprangert hat und die Ordnung komplett überwerfen wollte. Auch so ein Charismatiker. Und was all diesen Leuten einig ist, ist dass sie immer dann auch so Bilderstürmer sind, zerstörerisch wirken. Dieser Typ, der hat damals dazu aufgerufen, die ganzen Kunstwerke aus der Renaissance zu zerstören. Weißt du, Bilder von Raphael und so weiter. Alles zerstören. Alles, was nicht diesem Geist entspricht, muss weg. Wir könnten noch so viele Beispiele bringen, auch eben aus dem Christentum. Die Geschichte von Fra Dolcino, kennt ihr die? Fra Dolcino? Hey, Leute von euch, die Umberto Eco-Fans sind, der Name der Rose, habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder noch besser das Buch zu lesen, kann ich echt empfehlen. Jetzt in der Winterzeit, lest mal Umberto Eco, ist Freude so. Da kommt auch diese Figur Fra Dolcino vor, das ist eine historische Figur. Das ist einer, der so in diesem Geist gefolgt ist von Franz von Assisi. Sprichwort, die dekadente Kirche, die sind alle reich, also machen wir Armut und so. Aber bei Fra Dolcino, der ist noch einen Schritt weiter gegangen. Eben nicht nur wie Franz von Assisi, Armut und Bescheidenheit, sondern bei denen ging es dann eben auch in dieses Revolutionäre rein. Und Fra Dolcino, da sind auch eben diese Berichte, dass die Leute geopfert haben, dass die Orgien hatten, sexuelle Ausschweifungen und so weiter. Und eben auch dieses Zerstörerische. Alles, was an Kunst, was sie in die Hände bekommen haben, haben sie zerstört. Du siehst es immer wieder. Wir haben es in der Französischen Revolution, habe ich schon erwähnt, dort war das so, aber nur noch weitere Beispiele zu bringen, wo dieser Furor kommt. Man könnte so viele finden. Das hier war zu Zeiten der Reformation. Auch hier, Kunstwerke werden zerstört. Kennen wir heute auch von den Dschihadisten, weil es ist derselbe Geist, versteht ihr? Es ist dieselbe destruktive Esprit. Der taucht da immer wieder auf. Das ist nicht per se nur auf ein Volk zu beziehen, sondern das ist da, wo so das richtige Milieu ist, können solche Dinge gedeihen. Dort haben sie auch Bilder zerstört. Oder das nächste, das ist hier jetzt von der Französischen Revolution. Gut, da könnte man es jetzt noch einsehen auf dem Bild. Das sind jetzt vielleicht die Insignien der Macht, die da niedergemacht werden. Das könnte man noch einsehen. Aber ich habe leider kein passenderes Bild gefunden. In der Französischen Revolution, in der Zeit, da wurden ja Tausende von Kunstdenkmälern wurden zerstört. Schätze aus Klöstern, aus Kirchen, weißt du, das wurde zerstört. In blinder Gewalt einfach. Und nur noch ein Beispiel aus unseren modernen Zeiten, das ist 60er Jahre, das ist also auch schon ein bisschen her, das ist China, chinesische Kulturrevolution. Genau das Gleiche so, destruktiver Geist im Namen der Erneuerung, Revolution mit alles Alte niedergemacht. Ja, wenn ich mir jetzt das alles hier so anschaue, Leute, wie gesagt, für mich ist das wie, da ist irgendwas nicht im Gleichgewicht. Ist interessant, die Indianer, nordamerikanische Indianer, die haben dafür einen eigenen Begriff. Das nennt sich Wetiko. Wetiko. Das ist auch eine interessante Geschichte. Das geht, glaube ich, zurück auf die Sprache der Creed. Die Creed war einer von diesen First Nations Leuten, das ist so in Kanada. Und die Creed waren einer von den Stämmen. Und die haben, aus deren Sprache kommt Wetiko. Und ursprünglich war das die Bezeichnung, es gab in Nordamerika bei den Indianern, wenn die da so harte Hungerwinter hatten, wo die Leute gehungert haben, einfach nicht genug zu essen da war, dann kam es wohl dazu, dass aus diesem extremen Mangel heraus manche Leute durchgedreht sind. Die sind dann durchgedreht. Es gab wohl auch sogar ganze Stämme, die dann durchgedreht sind. Und die sind dann auf einmal, haben die dann sich so verhalten, wie man sich vorher nicht mehr verhält als Mensch. Und zwar egal, welcher Kultur oder welchem Volk du angehörst, macht man einfach nicht. Die sind auf einmal durchgedreht, haben so auf einmal angefangen, so Kannibalismus oder so. In der Not sich selbst aufgefressen und so. Und das ist dann irgendwie mental nicht gut ausgegangen. Die Indianer haben das Wetiko genannt. Wetiko. Disease, ein Virus. Wichtig ist, es ist ansteckend, ja? So haben die es genannt. Und in moderner Variante ist es jetzt so heute in Amerika, wenn du mit Indianerkultur zu tun hast, Wetiko, das ist ein bisschen größer als der Begriff. Es gibt viele Indianer, als wenn du so Indianerschamanen sprichst, die sagen dir, und das ist genau das, was ich auch sage, diese ganzen abrahamitischen Religionen sind schon Wetiko.
diese Jenseitskulte, weißt du, dass Gott oder dass irgendwie das Paradies woanders sein sollte als hier auf der Erde, ist schon Vetiko. Das ist schon, und es kommt immer aus so einem Mangeldenken auch heraus. Das ist das Entscheidende. Und da ist ja der Ansatz, den wir brauchen. Da ist auch der Schlüssel zur Heilung, dass wir diese Dinge umkehren. So. Und jetzt möchte ich noch so ein Ding reinwerfen, wo ich schon bei Vetiko war. Eine These, und da könnte man auch eine ganze Sendung drum machen, und ich muss mich da auch noch mehr damit beschäftigen. Das ist die Saharasia-These. So heißt Saharasia. Ich bringe das Wort mal so komisch raus. Sahara und Asia. Die kommt von einem Mann, einem Amerikaner, der heißt James DeMio. Und das ist ein Schüler oder ein Nachfolger von Wilhelm Reich. Oh Mann, lauter große Themen, die wir alle vielleicht auch noch hier behandeln. Aber was wir heute brauchen, ist diese Saharasia-These. Und die Grundidee ist, weil das ist wirklich die Frage, der hat sich dieselbe Frage gestellt, die ich mir auch schon lange stelle und die wir auch schon hier immer wieder gestreift haben. Woher kam das Böse in die Welt? Wo kommt es her? Jahrtausende lang haben die Leute in Frieden gelebt. Archäologie zeigt es deutlich. Keine Wallanlagen, keine Schilder, keine Schwerter, nichts. Irgendwann ist es gekommen. Was ist los gewesen so? Dieser James DeMio in seiner Saharasia-These, ihr bekommt es jetzt hier in Kürze so serviert, das ist so ein dickes Buch, nur das Thema hier. Der sagt halt, dass aus einem Wüstenring, ein Wüstengebiet, was von der Sahara bis in die asiatischen Wüsten geht, daher auch der Name, dass es in diesen Wüstenbereichen, dass es dort angefangen hat, ein Mangel an Ressourcen, ein Mangel an Fruchtbarkeit, und dass in diesen Bereichen sozusagen die Menschen sich verändert haben von der natürlichen Lebensweise, die sie hatten, dann hinein in ein Patriarchat, wo auf einmal eine Männerbestimmtheit ist. Und es ist nicht so, dass Matriarchat heißt, dass es eine Weiberbestimmtheit ist, sondern das ist halt Clan, Sippe, Familie, lebensbejahend und so. Während als es dann durch den Mangel ist, ist es aber dann in diese patriarchale Richtung gekommen. Und das ist der Moment, wo Gewalt ins Spiel kommt. Vorher kannten die Leute keine Gewalt. Das gab es nicht, dass du wirklich Gewalt physisch einsetzt. Vielleicht auf der Jagd oder sowas. Aber unter Menschen, das gab es vorher nicht. Das ist wie in einem Film, die Götter müssen verrückt sein. Die kannten das vorher nicht. Versteht ihr? Und irgendwann ist es gekommen. Und diese Arasia-These sagt halt, es ist gekommen, weil da gab es ein Trauma. Und das ist super interessant. Diese Arasia-These, also James DeMio sagt, dass die Wüste vorher begrünt war. Das war grün. Das, was wir heute als diesen Wüstenstreifen erleben, war nicht immer Wüste. Und das finde ich auch interessant, weil ich war in diesen Gegenden schon so oft und habe mir das selber schon oft gefragt, so, warum ist das eigentlich Wüste? Es ist nicht so, dass es da nie regnet, das stimmt gar nicht. Ich habe selber Überschwemmung miterlebt in Wüsten, im Sinai, wo echt so um dein Leben rennen, so vor lauter Wasser, so. Aber warum wächst hier nichts? Es ist keine Erde da, es ist keine Fruchtbarkeit da. Wie auch immer, die Saharasia-These geht davon aus, dass es vorher Wasser gab. Und dass es ein Streifen war, Länder waren tropisch, die waren wunderschön, Überfluss. Und dann ist es zu irgendeiner Katastrophe gekommen. Ich weiß nicht was. Das wäre jetzt weitere Forschung, was wir machen müssten, auch rauszufinden, was ist denn eigentlich passiert. Aber diese Arasia-These geht davon aus, es ist was passiert. Und innerhalb von ganz weniger Zeit wurden aus diesen grünen Bereichen Wüsten. Und das hat so ein Trauma ausgelöst, ein Trauma in den... Sowohl für die Erde, die man auch als ganzheitlich, als ein etwas Lebendiges sehen kann, aber auch für die Menschen. Ein Trauma, dass auf einmal aus diesem Überfluss, auf einmal kommt Verknappung, auf einmal wird alles knapp und das Leben scheint abzusterben. Und dieses tiefe, tiefe Trauma, so geht diese These, hat eben diese Verletzung, die hat dafür gesorgt, dass sich eben in der Psyche des Menschen da was verschoben hat. Und es eben dann hin ein Wechsel hingab, hin zu Patriarchat und auch Gewalt, dass das gekommen ist. Und dann hat sich das ausgebreitet. In wie Schockwellen eigentlich über mehr oder weniger die gesamte Welt. Und es hat daraus Dinge ausgelöst wie Völkerwanderung und so weiter. Ja, die alle dann, und so hat sich Gewalt verausgebreitet. Und jetzt wenn wir das so weiterdenken, aus diesen patriarchalen Strukturen,
daraus gewachsen sind diese Religionen, von denen wir hier sprechen, diese abrahamitischen, die sind direkt dort rausgewachsen. Natürlich Jahrtausende später, das ist eine Entwicklung so. Aus diesem patriarchalen Mangeldenken, dieses Knappheitsdenken, dass es von nichts genug gibt. Genau das Gegenteil von diesem weiblichen Prinzip, was einfach Überfluss ist, wie das keltische Füllhorn oder jetzt im Herbst, wenn wir gesehen haben, einen Apfelbaum, wie viele Äpfel der dran hat. Das ist Überfluss, Überfluss. Das ist das Prinzip von Natur und Weiblichkeit. Und dort ist aber dann so eine Mentalität der Verknappung gekommen. Alles ist zu wenig. Und jetzt müssen wir um den Kuchen, dass du da ein ordentliches Stück bekommst für dich und deine Leute, musst kämpfen und so weiter. Und aus diesem Mindset heraus haben sich diese abrahamitischen Religionen entwickelt. Auch mit ihrem Jenseitskult und mit Erlösung wartet dann irgendwo äußerlich und so weiter. Und wenn wir das jetzt so sehen und aus diesen abrahamitischen Religionen wiederum, wir sind schon ziemlich extrem, ich lehne mich hier schon so weit rüber, ja, weil wir sind schon längst aus dem Gleichgewicht Mitte, wo man ist, wo es auch eine kulturelle Vielfalt gibt, weil es vielleicht nicht alle grün, weißt, Menschen sind Menschen, aber die waren hier in der Mitte. Wir sind aber hier schon ziemlich extrem. Und aus diesen abrahamitischen Religionen wiederum haben sich dann nochmal Extremisten entwickelt und das sind Leute, die sind wirklich zerstörerisch drauf, destruktiv drauf. Das ist deren Glauben und Religion. Und das die gute Nachricht dabei ist aber, dass eine Heilung möglich ist. Das ist so das Entscheidende. Das ist Heilung möglich, weil es ist tatsächlich in uns Menschen. Wir sind alle Menschen und wir wissen es. Traumata, also große Verletzungen so, die sorgen dafür, Menschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Deswegen laufen auch diese ganzen MK-Ultra-Sachen und so, läuft eben mit Traumata. So funktioniert der Mensch. Und da gab es ein großes Trauma. Wir wissen nicht, was war. Was eine Naturkatastrophe? Keine Ahnung. Wäre noch rauszufinden so. Und da gibt es vielleicht andere Leute, die auch schon gute Dinge wissen so. Ich stelle jetzt erstmal fest, oder diese Harasia-These, das ist nur eine These, sagt eben, ein Trauma hat zu dieser Verschiebung gesorgt und im Laufe der Jahrtausende, was wir jetzt erleben, sind schon die extremsten Verzerrungen, wo seine echte Religiosität, die uns Menschen innewohnt, schon total verzerrt ist, also umgedreht, verschwurbelt. Schaut, es ist eine Gabe des Menschen, das sage ich wirklich, eine edle Gabe des Menschen. Ich nenne es manchmal Volksfrömmigkeit oder so eine natürliche Spiritualität, die ist im Menschen drin. Aber so wie wir das da wahrnehmen, bei diesen Frankisten und so weiter, ist es eine völlig verzerrte Spiritualität, Religiosität, die dann schon gegen das Leben geht. Ja? Und jetzt, und in dem Sinne ist es aber heilbar. Es ist nichts, was von außen gekommen ist. Es ist nicht irgendwie von außen irgendwas, was, wie das auf diese Welt gekommen ist, sondern das ist im Menschen selbst. Und dann finde ich das aber eine gute Nachricht, weil dann können wir es heilen. Das können wir. Aber wir können es nur dann heilen, wenn wir uns erstmal anschauen. Vor jeder Heilung steht die Anamnese. Das heißt, du musst erstmal rausfinden, was ist eigentlich passiert? Was ist vorher passiert? Welche Entwicklung war da? Was ist jetzt der Befund? Und wir müssen uns die Dinge anschauen. Als Heiler ist es auch so, wenn du einen kranken Menschen heilst, kannst du auch nicht sagen, das schaue ich mir nicht an, das ist aber ekelhaft. Uiuiui. Ey, hab Mut. Wenn du wirklich zur Heilung beitragen willst, musst du natürlich hingucken. Und okay, das sieht böse aus. Das ist wie so ein Thema heute. Aber da können wir dann was machen. Wir haben eine Möglichkeit zu heilen, weil es eben nicht ist, dass es irgendwo von außen kommt, irgendein Gott oder irgendwelche Aliens oder ein Satan oder wer auch immer und wir Menschen sind immer einfach ausgeliefert und können da nichts machen. Nein, es ist ein Trauma in unserer, wirklich in der kollektiven Psyche des Menschen. Ich würde sogar noch weitergehen, sagen, es ist ein Trauma innerhalb der Erde, des Biotops Erde, was auch immer damals passiert ist. Und wie das genau gewesen ist, müssen wir noch weiter forschen, aber dann können wir es auch wieder heilen. Und das ist absolut notwendig. Denn jetzt komme ich noch einmal zurück und gebe euch noch ein bisschen richtig heiße Infos hier am Start. Wir kommen mal zu diesem Jakob Frank, jetzt zum Schluss hin. Der Jakob Frank, der ist viel unterwegs gewesen in seinem Leben, ja, die überwiegend in Osteuropa und hat diesen messianischen Führer dort gehabt. Und er wurde eben immer auch wieder ausgewiesen und es war nicht so einfach für ihn, was zu haben. Und ihm was zum Ende seines Lebens sind er und seine Anhänger nach Deutschland gekommen. Um genau zu sein, ins Rhein-Main-Gebiet, Offenbach und Frankfurt. Dort hat dann der Jakob Frank dann gelebt, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und jetzt pass auf, jetzt ist wirklich interessante Info hier. Ein Zeitgenosse von Jakob Frank, der am selben Ort gelebt hat, nämlich in Frankfurt, und ich kenne ja von euch schon Ahnen, ne? Das war Meyer Amsel Rothschild. Das ist der erste Mann, der sozusagen diese Rothschild-Dynastie
jeder von euch kennt es, haben wir alle schon gehört, Rothschild und Weltverschwörung und so weiter und das große Kapital. Und ja, die haben damit was zu tun. Aber der Erste, der das war, der diese Familie so dort reingebracht hat, das war Meyer Amsel Rothschild. Das war ein Zeitgenosse von Jakob Frank. Jüdische Gemeinde in Frankfurt. Überleg mal, glaubst du, wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass sie sich nicht begegnet sind? Ich meine, da kommt der lebendige Messias, der auch unglaublich viele Anhänger hat. Und selbst wenn die in Frankfurt vielleicht nicht alle Juden dann begeistert waren, nicht alle werden es geglaubt haben. Aber wenn der dann nach Frankfurt kommt oder nach Offenbach, Rhein-Main-Gebiet, und dann dort lebt, ja, natürlich ist er eine bedeutende Persönlichkeit innerhalb der jüdischen Community. Ist doch klar, oder? Ja, natürlich werden die sich begegnet haben. Und jetzt gibt es noch eine weitere Figur. Und jetzt wird es noch krasser. Und ab da kennt ihr dann die Geschichte so. Es gibt noch eine weitere Figur, was erzählt wird, der sich da in Frankfurt genau in der Zeit mit Jakob Frank getroffen hat. Und das war ein gewisser Adam Weishaupt. No shit! Adam Weishaupt, kennt ihr alle die Story, muss ich euch nicht mehr erzählen hier. Adam Weishaupt, Gründer der Illuminaten, Bayerische Illuminatenorden. Ey, und dann, was danach alles kommt. Da gibt es so viele Bücher und da gibt es schon so viele Videos dazu und gute Leute, die euch das erklären. Und ihr wisst es wahrscheinlich alle schon. Brauche ich gar nicht drauf eingehen. Aber wenn das stimmt, das Ende, was für eine Zeit reden wir da nochmal? Das sind so die letzten Jahre von diesem Jakob Frank. 1780er Jahre. Wenn es dort zu einem Treffen kam von Jakob Frank, von Leuten wie Adam Weishaupt und dann noch Leute wie Meyer Amsel Rothschild. Ja, ich weiß, jetzt kommt das Wort Verschwörungstheorie, aber viele sagen das und es sieht, und für mich sieht es auch so aus wie, da ist was zusammengekommen. Versteht ihr? Und es ist auch so, diese destruktive Theologie, die diese Leute gelehrt haben, die hat natürlich, die kam auch schon bei diesen Leuten, die schon in diesem ganzen Geld, Banken, dieses aufkommende Kapital, was das, so, das ist genau die Zeit, wo das auch aufgekommen ist. Diese Art von Denkweise, die ist auch schon nicht mehr im Gleichgewicht. Ja? Da könnte man auch noch mal ein besonderes Augenmerk noch mal legen auf die ganze Natur von Geld, wenn man an anderer Stelle vielleicht mal machen. Aber was ich sagen will, ist, für diese Banker war natürlich das, was da von Jakob Frank kommt, das ist genau das, was denen gefällt. Und da entsteht auf einmal ein Deal und da vernetzen sich auf einmal Dinge. Macht, Leute, die auch diese Ambition haben nach Macht, diese Gier nach Macht, geht zusammen mit einer Theologie, die einfach passt, wie Arsch auf Eimer, wie man bei uns sagt. Es passt einfach zusammen. Und viele sagen, und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass da eine Art Pakt geschlossen wurde, eine Art Bund zwischen Frankisten und Leuten, die dann in den nächsten, zu kommenden Generationen extrem mächtig wurden. Ja. Und Adam Weishaupt, so viel noch dazu, ich meine, er war ja Jesuit und es war eben die Zeit, ich habe es ja schon gesagt, wo auch das eine Agenda war, ein Ziel war, Gruppen zu infiltrieren. Weishaupt ist ja dasselbe, der hat erstmal einen Orden gegründet und der wurde dann verboten von der Obrigkeit. Weil die Obrigkeit, genauso wie die Obrigkeit Angst und Sorge hatte vor diesen ganzen Messianisten, war es genauso vor diesen aggressiven Logen, die es durchaus gab. Und die waren eben verbunden mit den asiatischen Brüdern, also mit diesem, wie soll man sagen, infiziert, das ist vielleicht das beste Wort, mit diesem Vetiko, mit diesem messianischen Furor, mit diesem Destruktiven. Und natürlich hat sich da die Obrigkeit, hat das versucht zu verbieten. Und dann war Adam Weishaupt, war denen ja nichts Neues, da hat Dinge mehr verboten, okay, wir gehen wieder in den Untergrund rein, die alten Strategien, Krypto, ja, wir machen erstmal mit und im Untergrund baut man was ganz anderes. Und so hat Adam Weishaupt dann seine Illuminaten hochgezogen, ständig mit dem Grundsatz der Täuschung, des Lügens, des Spiels mit Masken und so weiter. Hat sie es auch abgeschaut von den Jesuiten, die so ähnlich das gemacht haben. Und ich meine, ich glaube, das von da an ist die Geschichte euch klar. Das ist, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Die haben sich damals getroffen. Frankfurt am Main. Das ist, wo das zusammenläuft. Und jetzt, wenn wir jetzt hier so zum Ende jetzt kommen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann hier nirgendwo mehr etwas sehen, was jetzt allgemein gegen Juden geht oder sowas. Ich kann nichts sehen. wenn ich jetzt mit einem Israeli rede, und glaub mir, ich habe in meinem Leben schon so viele Israelis auch getroffen, ey, ich war so viel auf Reisen. Also ich hatte nie das Ding, oh, das ist jetzt eine andere Rasse und da ist irgendwas anders mit dem. Ich habe eine andere Kultur wahrgenommen. Und durchaus, ich sage, mit Israelis ist es oft nicht einfach, weil für die ist es auch schwierig. Die leben in einem schwierigen Land, in einer schwierigen Situation. Weißt du, jeder von denen muss in die Armee gehen und so weiter. Das ist alles einfach. Aber ich habe auch genügend, oder auf jeden Fall auch schon großartige Leute getroffen, jüdische Menschen, die auch an diesen Themen arbeiten. Für die ist das noch schwerer als für uns. Ich kann da nichts mehr sehen, was jetzt irgendwie Material wäre, um gegen irgendjemand zu hetzen. Was ich sehe, ist, oder was mein Ansatz ist, und ich hoffe, ich kann es rüberbringen, dass es bei euch ankommt, ist, wir reden hier von Extremismus, der letzten Endes, wenn du es zurückverfolgst, gewachsen ist oder entstanden ist aus Traumata. Und im Sinne der Heilung geht es darum, sich diese Dinge anzuschauen und da wieder was ins Gleichgewicht zu bekommen. Es hat nichts zu tun mit irgendwie, dass man eine ganze Gruppe oder sowas angreift. Wobei ich andererseits, klar, ich kann nicht anders als diese Religionen kritisieren, die eben den Nährboden geben für diese Art von Extremismus. Natürlich kritisiere ich diese Religion, aber es ist keine Hetze gegen Menschen, versteht ihr? Hier geht es um Heilung. Und wir müssen uns diese Dinge mal anschauen. Und dann können wir vielleicht einen Weg finden, wie wir da wieder aus diesen Extremen vielleicht mal ein paar Schritte wieder zurück machen, uns Richtung Mitte orientieren. Und ich sehe das auch durchaus optimistisch, sage ich euch ganz ehrlich, weil allein schon die Tatsache, dass ich jetzt hier zu euch spreche, zu dem, dass solche Dinge schon jetzt Informationen sind. Und ich habe das jetzt ja als privat, also einzeln rausgefunden. Ich meine, ich beschäftige mich schon lange damit, aber da gibt es viele gute Leute, die an diesem Thema lange arbeiten. Auch, und das ist mir auch so wichtig, auch in der jüdischen Community selbst. Mit die Besten, von die ich dazu gehört habe, zu dem Thema, das waren Juden selbst. Weil die halt dann noch besseren Zugang auch haben zu diesen Texten und dieser ganzen Mentalität. Aber die erkennen das selbst. Es hat hier nichts zu tun mit irgendwie Hass auf den oder den. Sonst hier geht es um Heilung, hier geht es um eine Diagnose. Guck mal, wo kommt das her? Die Indianer nennen es Vetigo. Ich nenne es auch irgendwie eine Art ansteckende Haltung, die letzten Endes nicht natürlich ist für uns Menschen. Und mit der muss man uns auseinandersetzen. Und jetzt ganz zum Schluss, müssen wir ziehen, aber die Dinge sind wichtig. Zeit spielt jetzt keine Rolle. So. Was können wir tun? Das ist immer das Ding. Lösungen. Leute wollen immer Lösungen. So. Aber ich sage euch, es ist auch schon nicht so einfach, überhaupt mal die Probleme zu sehen. Ganz ehrlich, mich hat das viel, viel Kraft gekostet, den ganzen Kram sich so anzuschauen. Wow. Aber was für Lösungen können wir dort bieten? Und ich komme auf das, was ich immer komme. Und ich will euch da zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Was ganz Persönliches. Wirklich was Persönliches von mir. Ne? Als ich noch ein ganz junger Mensch war, noch Teenager, war ich vielleicht 14. Ziemlich genau weiß ich es. Ich war 14 Jahre alt. Das war vielleicht die schwierigste Phase in meinem Leben. In der Zeit war mein Elternhaus, meine Familie war zerrüttet. Meine Eltern hatten miteinander eigentlich die meiste Zeit, die ich mich erinnern kann, also auch schon als kleines Kind gab es da immer Stress zwischen meinen Eltern. Nie gegen mich. Also ich selber bin gut behandelt worden, nicht geschlagen oder so, aber meine Eltern untereinander. Und das ging da zum Teil ganz schön heftig ab. Also in manchen Phasen richtig heftig und das ist echt schwer zu ertragen war. Und als ich so in dem Alter war, 13, 14, ist es dann auseinandergebrochen. Meine Eltern sind auseinandergezogen. Und ich bin mit meiner Mutter gewesen, aber ich habe dann auch einmal die Woche auch meinen Vater besucht. Es war jetzt nicht große räumliche Außendistanz. Und an einem Abend komme ich nach Hause, habe ich meinen Vater besucht gehabt und ich komme nach Hause so um 8 oder um 9. Und meine Mutter, die war an dem Abend total durch den Wind. Sie hatte getrunken gehabt. Meine Mutter hat sonst nicht getrunken oder so. Es war jetzt, aber in der Phase in ihrem Leben wiederum war das halt so. Auch da wieder, wir sehen Trauma, Schmerzen, weißt du, und dann passieren solche Dinge. Meine Mutter hat getrunken gehabt und war halt total aufgelöst, auch in so einem paranoiden Film und hat irgendwie mir vorgeworfen, ich würde mit meinem Vater paktieren und so weiter. Und was mich so schwer getroffen hat, weil ich bin 14, mein ganzes Leben habe ich immer versucht, so ein bisschen da so eine Brücke zu binden zwischen den beiden. Und boah, dann wirft er mir das vor und dann, ich soll jetzt zurückgehen zu meinem Vater. Und boah, das trifft mich so hart. Ja. Und es hat sich dann so ein bisschen hochgehalten. Ich war auch 14, habe dann dagegen gehalten. Dann gab es Streitereien, sozusagen Geschrei. Und meine Mutter hat mich dann rausgeschmissen. Jetzt nicht wirklich. Ja, aber wie es halt so ist, ihr wisst, ein Wort fällt aufs andere, na, pack deinen Kram, verschwind und so. Und naja, ich, stur wie ich bin, habe ich dann damals auch gesagt, okay, dann gehe ich jetzt. Ja. Nächsten Morgen war ich wieder zu Hause. Ja. Aber in dieser Nacht, also ich bin dann eben raus und es war ziemlich kalt, noch kein Winter, aber ziemlich kalt. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich bin einfach in den Wald gegangen. Und ich war dann die ganze Nacht, also war ich da im Wald. Und ich war so, wirklich, das war, ich glaube nie mehr, dass ich in meinem Leben so tief gekommen bin wie in dieser Nacht. Also so am Boden, tief im Sinne von ein Tal. Ich habe so viel geweint, ich war so fertig. Ich war wirklich, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mir ernsthaft Gedanken gemacht habe über Suizid, über Selbstmord. Und es war jetzt nicht so nah, dass ich schon den Strick um den Hals hatte. Ich hätte damals noch nicht mal einen Knoten machen können. Ich war schon froh, wie ich mir die Schuhe binden konnte. Also ich habe es jetzt nicht durchdacht oder sowas. Ja. Aber was ich sage, es war halt mental, ich war am Ende. Ich wollte nicht mehr leben. So, so tief war der Schmerz. Und dann ging es die ganze Nacht oder stundenlang, weißt du, heulen und wow, und den Mond dann heulen und Selbstmitleid, was ist nur los und warum bin ich, ja, ich bin so allein. Und bis dann irgendwann, wo dann der größte Teil von dem Kram heraus war, dann kam irgendwann, bin ich so an den Punkt gekommen, da ich mir dachte, irgendwas stimmt doch an dem Bild eigentlich hier gar nicht. Das würde doch jetzt null Sinn geben, wenn ich jetzt hier mir in diesem verdammten Wald mein Leben ein Ende bereiten würde. Das würde doch null Sinn ergeben. Ey, ich meine, ich bin gerade mal 14, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir und ich würde mich umbringen, warum eigentlich? Das ist doch gar nicht mein Schmerz. Meine Eltern haben ein Problem miteinander. Das ist deren Problem. Das ist deren Schmerz. Das ist deren Tragödie, die in ihrem Leben ausfahren. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mir da nichts zu Schulden kommen lassen. Trotzdem leide ich wie ein Hund. Und bin dabei, bin schon so nah dran, dass ich sage, ich möchte meinen Körper irgendwie verletzen. So. Und das ist der Moment, wo mir das echt klar geworden ist, ey, irgendwas stimmt an dem Bild doch nicht. Und auf einmal, das war wirklich ein Moment der Katharsis, also der Erläuterung, einer der wichtigsten Momente in meinem Leben. Vielleicht war es der größte Schritt, den ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe, hin zu dem, was man Selbsterkenntnis nennt. Weil in dem Augenblick ist mir dann klar geworden, wow, das ist nicht mein Schmerz. Das ist auch nicht mein Wahn. Dieser ganze Stress, das ist gar nicht in mir. Ich habe damit doch gar nichts zu tun. Und dann habe ich mir in dem Augenblick habe ich mir vorgenommen, ich werde mich nicht mehr in meinem Leben von dem Wahn, von dem Stress, von der überbordenden Leidenschaft, Emotionalität, also das, was Leidenschaft, was auch Tragödien geben kann, das, was von anderen Leuten kommt, werde ich mich nicht mehr anstecken lassen. Weil ich habe in mir selber geschaut, hey, da ist es ja alles gar nicht. Ich habe zwar Mitgefühl, und das ist auch ein entscheidender Punkt, Mitgefühl und Mitleid. Mitgefühl heißt, dass du das schon wahrnimmst, okay, meine Mutter geht schlecht, lässt mich nicht kalt, ist meine Mutter so. Aber mit Leid ist das Falsche. Das heißt, dass du denselben Film dann auch einsteigst und dann vielleicht bis zum bitteren Ende gehst. Und das ist, um was es geht. Versteht ihr? Versteht ihr, warum ich diese Geschichte erzählt habe? Weil es genau das Gleiche ist wie mit diesem Vetiko oder nennt, wie ihr es wollt. Also diese ansteckende, destruktive Mentalität. Wie kann man sich vor der schützen? Indem du dich mal in dir selber schaust. Was ist denn in dir drin? Und dann erkennst du auf einmal, diese ganze Hass, dieser Wahnsinn, der dort läuft. Ja? Und wir sehen es ja heute überall in der Welt. Also, was im 20. Jahrhundert? Wie extrem das ging. Ist das wirklich in dir? Hey, in mir ist es gar nicht drin. Das ist, was einen stärkt. Dass wir uns nicht mehr so anstecken lassen von diesen Dingen. Das ist vielleicht oder anders gesagt, dass wir so eine Art spirituelles Immunsystem aufbauen. Dass wir uns stärken davon. Dass du dann aus dir selbst handelst. Und dich eben, und je stärker du da wirst, je stärker du in deiner Selbsterkenntnis bist, desto weniger bist du dann Opfer von, oder kannst dann angesteckt werden und lässt dich mitreißen in so einer Gruppendynamik. Oh, jetzt laufe ich auch mit, und jetzt drehe ich auch hohl. Nee, sondern dann erkennst du, hey, das ist gar nicht in mir drin. Das ist ja völlig absurd. Von was reden diese Leute? Und irgendwann wird es dann völlig klar. Und deswegen ist das die Medizin. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Ich weiß, ich komme immer wieder darauf, aber tatsächlich, weil das das Wichtigste ist im Leben, Selbsterkenntnis. Erkenn dich selbst. Stärk dich selbst. Schau auf das, was in dir drin ist. Und dann musst du dich nicht mitreißen lassen von Leuten, die selber eben im Irrsinn sind. Und Leute, wir wissen das. Ein Lachen steckt an, aber genauso steckt eben eine negative psychische Energie, die steckt auch an. Weil wir eben alle verbunden sind miteinander. Und im Sinne der Heilung gilt es, sich selbst zu stärken. nicht nur, dass du nicht mehr so ansteckbar bist, sondern dann eben auch umgekehrt. Je mehr du selber dann auch so eine Klarheit und Ruhe in dir hast, wirkt das wiederum auf andere Leute in deinem Umfeld. Und das ist so die Richtung, in die es geht. Und in diesem Sinn habe ich dieses Thema euch hier vorgestellt. Zum einen zu sehen, hey, boah, was gibt es da für historische Links? Das ist ganz wichtig, was da im 17. Jahrhundert passiert ist. Das steht nicht in unseren Geschichtsbüchern drin. Leute, das steht noch nicht mal in den jüdischen Geschichtsbüchern drin, für die es noch viel wichtiger wäre. Allein, das muss man aber fragen. Wir reden von der, definitiv reden wir von der größten messianischen Bewegung innerhalb des Judentums, die es seit Zeiten von Christus gab. Eigentlich wäre das ein Ding, wo man denkt, das müsste ein großes Thema sein. Das ist nirgendwo ein großes Thema. Und alles, oder wenn es irgendwo erwähnt wird, dann enden die Geschichtsbücher meistens mit der Konvertierung von Sabbatai Zevi zum Islam. Sagt man, ja, damit war es vorbei. Es war halt so ein kurzes Aufflackern von Messianismus und dann ist die Geschichte vorbei, gibt es nicht mehr. Aber diese Informationen sind wichtig. Die stellen ein entscheidendes Link dar von diesen seltsamen, destruktiven Theologien, Religionen hin zu den Problemen, die wir tatsächlich heute haben, die auch politisch agieren und die eben diese irrationale, irrsinnige Agenda hier auf dieser Welt durchdrücken wollen, die gegen das Leben gerichtet ist, wo wir normalen Menschen dann eben uns immer wundern, wie kommen die auf diese komische Politik? Ja. Vetiko, das ist diese Extreme aus dem Gleichgewicht sein, da drüben bewegen die sich irgendwo. Und wie gesagt, Heilung ist möglich und anfangen können wir nur bei uns selber. Dass du erstmal dich selber stärkst, kannst du nicht mehr so leicht angesteckt werden. Und dann, je mehr von uns zu dieser Klarheit kommen, dann können wir auch irgendwann vielleicht die Brüder und Schwestern, die so richtig in der Psychose drin stecken, können wir vielleicht auch die auch irgendwann erreichen und auch wieder zurückkommen und sagen, das braucht es eigentlich gar nicht. Heilung ist möglich. Wenn es ein menschliches Problem ist, können wir es auch heilen. Und ich wage sogar zu behaupten, damit kennen wir uns aus, weil wir auch schon, wir wissen, was Leid ist, wir wissen, was Schmerz ist. Ich habe euch selber meine eigene Story erzählt, ich weiß das auch. Kennen wir alle. Wir alle kennen Schmerzen und gerade was bei sich hier, wir in Europa, in Deutschland, unsere Geschichte ist voll auch von Schmerz und Leid. Wir wissen das. Aber damit können wir umgehen. Da können wir was machen. Wenn es jetzt irgendwie von außen kommen würde, dann wäre alles hoffnungslos. Aber diese ganzen Probleme, die wir haben, die sind wirklich heilbar. Steht das? Es ist nicht naiv, wenn ich sage, wir können das heilen. Wir können das heilen jetzt in unserer Zeit. Und ich hoffe, dass ich hier mit dem, was ich heute gesagt habe, so einen kleinen Beitrag dazu leiste, so, dass es in diese Richtung geht. Und weißt du, es gibt da noch viel zu tun, aber ich sehe das auch optimistisch, weil es ist nicht das Schicksal von uns, es ist nicht die Natur von uns, dass wir so verbrecherische Strukturen haben und Kriege und Menschenhandel und all die Sachen, die auch heute auf der Erde laufen. So, das ist nicht in unserer Natur. Das ist was aus dem Gleichgewicht geraten. Lass uns mal gucken, genau wo es herkommt und daran wirken, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Angefangen bei dir selbst, beim Einzelnen und so verbreitet sich das. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe wirklich, ich hoffe, es ist bei euch angekommen im richtigen Esprit, dass ihr auch lernt oder mit diesen Informationen umgehen könnt und da nicht dann jetzt in Wut entbrannt, die Bösen dort und auf die drauf, sondern erkennen, wie letzten Endes die Menschen gegeneinander ausgespielt werden. Ne? Das ist das Krasse daran. Ne? Jo, also in dem Sinne, es gäbe da noch viel zu erzählen so. Und das eine oder andere Thema, was ich heute so angetriggert habe, könnte man zu einem eigenen Thema machen, aber für jetzt belassen wir es dabei und ganz ehrlich, Freunde, ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, das Ding habe ich schon lange, lange im Kopf, halt's für wichtig, aber immer wieder drum, wie soll ich das erzählen und dann gibt es Widersprüche, aber ganz ehrlich, mittlerweile, weil ich mich das so tief durchdrungen habe, für mich ist es danach auf einmal leicht geworden, als ich das ganze Bild gesehen habe, sehe ich dann, okay, ey, nichts, was wir nicht kennen. Menschliche Tragödie, können wir auch was machen. Haben wir eine Möglichkeit, auch wieder zu heilen. Können wir auch wieder ein paar Schritte zurück machen. Das ist möglich für uns. Und so gesehen ist es eine gute Botschaft. Und egal, wie euch die Botschaft gefällt oder nicht, don't shoot the messenger. Ich kann auch nicht weiter als halt diese Informationen nachreichen. Aber also ich sehe da wohlwollend in die Zukunft, weil ich eben glaube, das können wir heilen, damit können wir umgehen. Jo, in diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Kann euch wieder nur bitten, unterstützt Nuviso, unterstützt unsere Arbeit, unterstützt meine Arbeit. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit und selber nach innen schauen, ne? Stark sein und klar sein. Ja? Das ist, was ich euch auch allen wünsche. Jo, damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.